Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 30. Mai 2025, gleich dem 9. Chordot 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie eine neue Folge aus der Reihe Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und willkommen zum Reisejournal Mit uns durch Iran. Wie Sie sich bestimmt erinnern, spazierten wir durch die historischen Teile der Stadt Kerman, unter anderem in dem Bazar und dem Ganj Ali Khan Bazar. Es geht heute weiter mit anderen Sehenswürdigkeiten in Kerman. Die Jame Moschee in Kerman ist eine weitere berühmte Attraktion der Stadt. Sie gehört zu den Prestigeobjekten der iranischen Kultur und Kunst. In diesem heiligen Ort hat die Architekturkunst mit Liebe und Wertegefühl ein wertvolles Werk geschaffen, das die Größe und die Kreativität der Künstler dieser Region huldigt. Künstler, die mit Geduld die Kacheln einzeln zu einer gewaltigen Kuppel aneinanderreihen, die Minarette in den Himmel emporsteigen lassen und beispiellose Innenhöfe schaffen. Der Bau dieser Moschee geht auf 750 im Mondkalender zurück und wird Amir Mubarizuddin Muhammad Muzaffar zugeschrieben. Historischen Unterlagen zufolge lag die Moschee zunächst außerhalb der Stadt, nach und nach hat Kerman dieses Bauwerk einverleibt. Die Jame Moschee gehört zu den Moscheen mit 4 Iwanen, mit einem prächtigen Portal, Kachelarbeiten und historischen Tafelschriften. Auf den Marmorsteinen des Mehrab sind Koranverse mit schönster Schrift eingraviert. Die Kachelarbeiten sind überall in der Moschee zu bestaunen. Teile der Moschee wurden in verschiedenen Epochen Renovierungsarbeiten und Änderungen unterzogen. Das Gunbad-e-Jabalie ist eine weitere Sehenswürdigkeit in Kerman, einer der schönsten Architekturwerke Irans. Die Kuppel befindet sich auf den Hängen des Qal-e-Dukhtar-Berges. Der Architektur des Bauwerkes kann entnommen werden, dass es sich um einen Feuertempel aus der Zeit der Sassaniden handelt. Das Gebäude ist einem Achteck angelegt worden, die Kuppel etwa 20 Meter hoch, verfügt über zahlreiche Terrassen vor den Torbögen. Außerhalb des Gebäudes sind 8 Eingänge, jeweils einer an jeder Wand, mit 2 Metern Breite angelegt worden, die man aber heute mit Steinen zugemauert hat, um dem Gebäude größeren Halt zu geben. Die Dachkuppel ist aus Ziegeln und die Wände aus verschiedenem Baumaterial wie Steinbrocken mit Gips von außen und Kalk von innen gebaut worden. Gunbad-e-Jabalie wurde 1937 in der Liste der nationalen Denkmäler Irans aufgenommen. 2004 wurde es restauriert und ins Jabalie-Museum für historische Steintafeln umgebaut. Einer der ältesten Schrifttafeln ist ein Gedenkstein einer Moschee, die den nördlichen Anhöhen der Provinzstädte des Großraums Borft in der Provinz Kerman gelegen hat. Die Tafel besteht aus einem natürlichen Stein, auf der Kufi-Schriftzeichen eingraviert sind. Der kleinste in der Provinz Kerman entdeckte Grabstein befindet sich ebenfalls in dieser Sammlung. In Kerman findet man zahlreiche anmutige Gärten vor. Der Harandi-Garten beherbergt die Museen für Archäologie und der traditionellen Musikinstrumente. Aus diesem Grund ist der Garten für die Bürger, Liebhaber der traditionellen Musik und des Altertums, von besonderer Bedeutung. Das Gebäude wurde Ende des 13. Jahrhunderts im Mondkalender gebaut. 1975 wurde es in der Liste der Nationaldenkmäler Irans aufgenommen. Das Gartenmuseum verfügt über einen speziellen Architekturstil und geeignete Ausstellungsräume. Dementsprechend zählt es zu den wichtigen Gartenmuseen Irans. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist das Museum für traditionelle Musikinstrumente und im ersten Stockwerk das Archäologiemuseum untergebracht. Mit dem Archäologiemuseum will man die alten und antiken Zivilisationen der Provinz Kerman und ihre historischen Beziehungen zu benachbarten Regionen demonstrieren. Denkmäler der Shahdar-Zivilisationen, dem Kulturraum Halilrud aus der historischen sowie islamischen Zeit Kermans, sind in dem Museum ausgestellt. Tongefäße, Steinstempel und Metallahlen sind unter anderem Gegenstände, die in der Abteilung für die Shahdar-Zivilisation ausgestellt sind. Archäologische Grabungen in Kerman zeigen, dass im 3. und 4. vorchristlichen Jahrtausend in Shahdar mit der alten Bezeichnung Khabis eine Handwerkernation angesiedelt war, die ihre Rohstoffe aus weit her importierte und daraus Stein- und Metallwerkzeuge herstellte und die Produkte dann nach Turkestan, dem Sindh-Tal, den südlichen Küsten des Persischen Golfes und in den Zweistromland exportierte. Im Archäologiemuseum des Harandi-Gartens sind zudem aus dem Kulturraum des Halilrud graue Tongefäße, feingearbeitet mit schönen Mustern, ausgestellt worden, die mindestens aus einer Zeit von vor 5000 Jahren stammen. Aus der historischen Region Jazmurian aus der Achämeniden-Dynastie sind Gegenstände wie Tongefäße, Teller, Krüge und Kelche mit Tierköpfen, zum Beispiel Pferde, Stier- und Steinbockköpfe, ein sogenanntes Riton, ausgestellt worden.
In 2002 wurde das Museum für traditionelle Musik eröffnet. Darin sind kleine Instrumente wie die Saiteninstrumente Santur und Rechak, Rubab, Oud und Qanun, Meisterwerke von Meistern wie Yahya, Nariman und Saud, ausgestellt worden. Das Museum möchte die Besucher mit traditionellen und einheimischen Musikinstrumenten Irans und seiner Nachbarländer bekannt machen, da wo sich deren Musik mit der iranischen Musik sehr nah sieht. 250 Musikinstrumente werden in 3 Kategorien der nationalen Instrumente der Marami bzw. einheimischen Instrumente und der internationalen Instrumente ausgestellt. Sie sind alle in ihrer Art einzigartig und von bekanntesten Meistern hergestellt worden. Musik. Der Shahzadeh-Garten ist ein frischer und erholsamer Garten mit über einem Jahrhundert Geschichte. Er befindet sich am Hang des Hezar-Tigran-Berges. Der Garten wurde 1880 von Abdelhamid Mirza Farman Farman Nasruddule, einem Prinzen aus dem Hause der Qajaren, angelegt. Im Garten befinden sich zwei Gebäude mit jeweils zwei Stockwerken. Sie sind am östlichen und westlichen Ende des Gartens gebaut worden. Zahlreiche Bassins und Fontänen verbinden diese zwei Gebäude miteinander. Im südlichen Winkel des Gartens ist ein kleines Bad gebaut worden, inspiriert von Genj Ali Khan Bades in Kerman. 1991 hat man den Garten wieder auf Vordermann gebracht. Heute können Touristen aus Iran und dem Ausland diese wertvolle Anlage zur Erholung nutzen. Ein weiteres Prachtwerk in Kerman, die Grabstätte von Shah Nematullah Wali, einem großen Mystiker, Dichter und Literaten aus dem 8. Jahrhundert im Mondkalender. Das Grabhaus ist Besuchsort von Mystikern und Kunstliebhabern. Es ist etwa 7 Jahrhundert alt. Den Grundstein für das Gebäude legte Ahmad Shah Dakani, indem er Geld für den Bau nach Iran schickte. Auf einer Schrifttafel am Eingang ist dazu das Datum 840 im Mondkalender 14036 festgehalten worden. In Kerman leben neben den Muslimen auch tausende Anhänger Zoroastras und eine Minderheit von Juden. Diese religiösen Minderheiten veranstalten frei ihre religiösen Pflichten und Traditionen. Das antike Sadeh-Fest ist das größte Fest seiner Art bei den Zarathustranern, das alljährlich im Februar stattfindet. 2011 wurde das Fest in der Liste des nationalen Kulturerbes Irans aufgenommen. Der Feuertempel von Kerman gehört zu den schönsten Tempeln der Welt. Das einzige anthropologische Museum der Zarathustranern befindet sich in diesem Feuertempel. 2005 wurde der Tempel von der Organisation für Kulturerbe, Handwerk und Tourismus eröffnet. Zu den ältesten Ausstellungsstücken zählen ein handgeschriebenes Buch der Gathas mit 200 Jahre alter Geschichte und einer kleinen Feuerkelch. In einem weiteren Abteil sind Fotos und Dokumente ausgestellt worden. Fotos des Nasiri-Verbandes der Zarathustraner in Kerman und Rafsanjan sowie bekannter Persönlichkeiten der Zarathustraner besitzen großen Wert. In einer weiteren Abteilung können Besucher verschiedene Feuerältere und verschiedene Öllampen und andere Lampenarten besichtigen. In den Dokumenten aus den Dynastien der Achämeniten bis Sassaniden und der vergangenen 150 bis 50 Jahre werden Frauenbekleidung der zarathustranischen Frauen beschrieben. Kopftücher, die sich Mochanna, Lachak oder Chorrat nennen, Jacken und Hosen mit Stickereien gehören zu diesen Trachten. Wir schließen nun den Beitrag für heute ab und bitten Sie um Geduld für eine weitere Folge in der nächsten Woche.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Shukuhi mit dem Titel Khyal Kon. Das heißt, stell's dir vor.
خیال کن روزگارم رو براهه خیال کن
رفتی و دلم نمرده. خیال کن مهربون بودی و قلبم کنار تو ازت زخمی نخورده. خیال کن هیچی بین ما نبوده. خیال کن خیلی ساده داری میری. خیال کن بی خیالم شاید اینجوری آرامش بگیری. گذشتی از من و ساکت نشستم. گذشتی از من و دیدی که خستم. تو یادت رفته که توی چه خواهد بسته. خیال کن که سرم گرمه عزیزم. خیال کن بی تو هیچ دردی نداره. خیال کن زمستونه ولی من توی شبها شب سردی نداره. خیال کن قلب من شکستنی نیست. خیال کن حقم تنها بمونم. خیال کن عاشقم من شاید قدر تو رو هر کس ندونه. گذشتی از من و ساکت نشستم. گذشتی از من و دیدی که خستم. تو یاد کنارت بودم و زخمات بستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil.
In diesem Teil möchten wir davon sprechen, wie wichtig es für den Lebensstil ist, sich selbst zu kennen und ein geeignetes Ziel festzulegen. Wir beginnen daher heute mit der Feststellung, dass der Lebensstil des Menschen auf 4 Beziehungen aufbaut. Der Beziehung zu uns selbst, zu Gott, zu den anderen und zu der Welt um uns herum. Heute möchten wir als erstes über die Beziehung des Menschen zu sich selber sprechen. Diese Beziehung ist ein wichtiger Faktor für einen angebrachten Lebensstil. Um ein fruchtbares Verhältnis zu uns selber zu haben, müssen wir uns zunächst selber gut kennen. In diesem Zusammenhang kann sich der Mensch Fragen stellen wie: Wer bin ich? Welche Fähigkeiten besitze ich? Was ist mein Ziel im Leben? Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Je besser der Mensch sich selber kennt, desto besser kann er im Leben handeln. Es gehört zu den Fertigkeiten des Menschen, seine Stärken und Schwächen zu erkennen. In der islamischen Kultur und Lehre wird auf Selbsterkenntnis Wert gelegt, denn sie führt zur Weiterentwicklung des Menschen. Der Prophet Gottes hat gesagt: Wer sich selber kennt, der kennt Gott. Auch im Koran heißt es in der Sure 51 im Vers 21: Und in euch selber sind Zeichen, wollt ihr denn nicht sehen? Alle Anstrengungen und Tätigkeiten des Menschen dienen im Grunde der Erreichung einer größeren Lebenszufriedenheit. Die Selbsterkenntnis kann den Weg zu diesem Ziel verkürzen. Daher haben die Himmelsreligionen wie der Islam die Menschen zur Selbsterkenntnis angespornt. Selbsterkenntnis hat zur Folge, dass der Mensch, nachdem er seine Fähigkeiten erkannt hat, diese auf dem Weg zu seiner Entfaltung und Vervollkommnung einsetzt. Es liegt auf der Hand, dass jemand, der alle Seiten seines Wesens erkannt hat, auch die beste Art von Beziehung zu seinem Schöpfer, den anderen und der Daseinswelt aufbauen kann. Wenn ich mich selber kenne und weiß, welchen Platz ich als Krone der Schöpfung im Dasein einnehme, folgt als nächster Schritt die Festlegung des Zieles. Die Wahl eines Zieles bewahrt den Menschen vor Ratlosigkeit. Manchmal verbringen wir viele Tage unseres kostbaren Lebens, ohne dass sich etwas an ihm ändert. Wir denken abends: Heute ist vorbei, morgen werde ich dieses und jenes ändern. Aber am nächsten Tag passiert dann noch weniger als am Vortag. Wir vergessen dabei, dass jedes Heute immer das Morgen ist, auf das wir gestern gewartet haben. Warum eigentlich all die Verzögerung? Warum sind wir tatenlos? Psychologen sagen: Wenn ihr nicht jeden Morgen beim Aufstehen Hoffnung und Energie verspürt, liegt es daran, dass ihr euch im Leben nicht genug Ziele setzt. Die Ziellosigkeit ist es, die dem Baum der goldenen Gelegenheiten ständig Kerben zufügt und ihn schließlich zerstört. Imam Ali sagt: Klug ist jemand, der unsinnige und ziellose Dinge beiseite lässt. Der Mensch ist ein Wesen mit Zielbestimmung, denn er ist Teil des Daseins und das Dasein hat ein Ziel. Gott, der die Welt und den Menschen erschuf, hatte ein heiliges Ziel im Sinn. Nichts in dieser Welt ist ohne Ziel und Ziel sinnlos. Zu jedem ihrer Bestandteile gehört ein Ziel und ein System und eine Weisheit. Da der Mensch das höchste Geschöpf Gottes ist, darf er nie ziellos leben. Je vernünftiger und klüger der Mensch ist, desto intensiver wendet er sich den sinnvollen Dingen zu und lässt von den unsinnigen ab. In der Sure 23 wird daher im Vers 3 hervorgehoben, dass Gläubige sich von leerem Gerede fernhalten. Imam Ali a.s. macht wie folgt auf diesen Punkt aufmerksam: Wer sich sinnlosen und zwecklosen Dingen zuwendet, hat wenig Verstand. Er hat auch gesagt: Für einen klugen Menschen sind alle Taten unangemessen, mit Ausnahme der folgenden: Handlungen, die sein Leben im Jenseits verbessern, Angelegenheiten, die dazu dienen, den Lebensunterhalt zu bestreiten, und Vergnügungen und Freuden, die die Religion erlaubt. Musik.
Ein kluges Leben setzt also voraus, den richtigen Weg und das richtige Ziel zu wählen und sich vor zwecklosen, sinnlosen Dingen zu hüten, die nur materiellen oder immateriellen Schaden verursachen und am Weiterkommen hindern. Der französische Philosoph Voltaire meint, wir müssen in unserem Leben ein hohes Ziel haben und den Blick auf einen höheren Horizont richten, denn ohne ein Lebensziel werden wir nichts ernten außer Müdigkeit. Die Antwort auf folgenden Fragen kann den Menschen dabei unterstützen, ein Ziel zu wählen oder sein bisheriges Ziel zu revidieren, nämlich: Wer bin ich eigentlich? Betrachte ich mich als einen wahren Menschen oder, wie gesagt, als die Krone der Schöpfung? Denke ich an meine Gesundheit und plane ich dafür? Liebe ich meinen Beruf? Sind die Beziehungen zu den anderen in meiner Familie aufrichtig und liebevoll? Das sind alles Fragen, die uns bei der genauen Analyse unseres Lebensziele helfen können. Ein Ziel ist der gewünschte Zustand, den wir in Zukunft besitzen wollen. Wenn wir uns selber nicht eine Vorstellung davon machen, wird uns die Zukunft von der Umgebung aufgezwungen, ob es uns gefällt und in unserem Interesse ist oder nicht. Da ist es doch besser, wenn wir selber bestimmen, welches Ziel für uns erstrebenswert ist und uns in Richtung dieses Zieles in Bewegung setzen. Die Lebensziele jedes Menschen haben direkt mit seinen Überzeugungen zu tun. Anstatt also nur ein paar verschwommene Wunschvorstellungen zu hegen, sollten wir unsere Ziele konkretisieren. Es sind die Ziele, die den Weg und die Richtung im Leben bestimmen, klarstellen und dem Menschen Selbstbewusstsein, Motivation und Lebensfreude spenden. Das Ziel macht den Menschen mit seinen zahlreichen inneren Fähigkeiten und Begabungen vertraut. Wenn jemand ein konkretes Ziel vor Augen hat, strebt er es nach besten Kräften an und nichts kann ihn daran hindern. Allerdings muss das Ziel realistisch sein. Ein Ziel ist realistisch, wenn es kurz- oder langfristig tatsächlich erreicht werden kann. Unrealistische Ziele sind mehr oder weniger nichts mehr als Fantasie. Ziele lassen sich unterscheiden nach kurz-, mittel- und langfristig. Diese Unterscheidung ist von daher nützlich, dass der Mensch sich verpflichtet fühlt, seine Ziele in dem entsprechenden Zeitraum zu erreichen. Man kann Ziele auch nach anderen Kriterien einteilen, zum Beispiel nach den Bereichen. Zum Beispiel im Beruf kann man sich die Verbesserung der Beziehung zu den Mitarbeitern, eine Einkommensverbesserung und eine Beförderung zum Ziel setzen. Ziele im privaten Bereich sind die Wahl eines geeigneten Ehepartners oder die Verbesserung der Beziehung zum Ehepartner und zu den Kindern. Die Beschäftigung mit immateriellen Dingen und Steigerung des Selbstvertrauens kommen zum Beispiel als Ziele im seelisch-geistigen Bereich oder die Wahl einer besonderen Fachrichtung im Bereich Ausbildung. Nach Aufstellung einer Liste mit Zielen folgt die Gliederung der Ziele nach Vorrangigkeit. Vorrangig sind Ziele, die Ihnen besonders wichtig sind. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hält eine interessante Empfehlung hierzu bereit, denn er sagt: Jeder, der sich mit etwas beschäftigt, was nicht wichtig ist, dem geht Wichtigeres verlustig. Es ist besser, wenn wir über unsere Ziele auch mit anderen beraten. Der Islam empfiehlt es, sich zu beraten. Natürlich sollte man sich mit jemandem beraten, der sowohl informiert als auch an unserem Wohl interessiert ist. Im Islam wird empfohlen, sich nicht mit pessimistischen Menschen zu beraten. Wenn Schwarzseher über unsere Ziele erfahren, werden sie nur die Schwierigkeiten sehen. Durch ihre pessimistische Betrachtungsweise schwächen sie unsere Motivation zu neuen Initiativen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Golriz mit dem Titel Man Iraniam, auf Deutsch Ich bin ein Iraner.
تجلی هستی است جان کندن من.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. In diesem Beitrag stellen wir die geehrte Zeynep el-Kubra, ein Vorbild für Gelehrsamkeit, Tapferkeit und Standhaftigkeit, vor. Zeynep el-Kubra wurde als Vorbild für Opferbereitschaft und als Botschafterin von Karbala bekannt. Sie ist die Tochter Imam Alis a.s. und der Prophetentochter Fatima a.s., Fürstin der Frauen beider Welten. Gemäß einer Überlieferung ist Zeynep am 5. Jamadil Awwal des islamischen Kalenders 6 Jahre nach der Hijra in Medina zur Welt gekommen. Es heißt, dass Fatima a.s. und Ali a.s. den Propheten Gottes baten, aufgrund göttlicher Eingebung einen Namen für seine Enkeltochter auszusuchen. Der Prophet nahm das Kind in seine Arme und wartete auf eine Inspiration. Da erschien ihm der Engel Jibril, Gabriel, und sagte, er solle sie Zeynep nennen. Zeynep bedeutet Schmuck des Vaters. Zeynep hat bewiesen, dass sie diesen Namen verdient hat, denn sie gereicht ihrem Vater und ihrem Großvater und der islamischen Geschichte durch Erfüllung ihrer Mission zur Ehre. Der Prophet küsste Zeynep und sprach, ich empfehle allen, dieses Mädchen zu achten, denn es ist wie Khadija, seine Gemahlin. Khadija hatte durch ihre Opferbereitschaft zum Propheten und des Islams große Hilfe geleistet und auch Zeynep hat sich durch ihre Selbstopfer und ihre Ausdauer auf dem Wege Gottes große Verdienste um den Erhalt des Islams gemacht. Zeynep a.s. wuchs in einer besonderen Familie auf. Ihr Großvater war der Prophet Gottes, ihr Vater Ali, dessen größte Schütze, und ihre Mutter Fatima, eine liebevolle Tochter für den Propheten Gottes. Zeynep hat in ihrer Kindheit bei dem Propheten Gottes Dienstbarkeit und Glauben erlernt. Ihr Vater lehrte sie Islamwissen wie die Erklärung des Korans und ihre Mutter lehrte sie Ausdauer und Erkenntnis. Es steht in den Überlieferungen, als Imam Ali a.s. sich in Kufa niederließ,
baten die Frauen in dieser Stadt um Erlaubnis, Zeynep zu besuchen und von ihr über den Islam zu erfahren. Alayhi salam willigte ein und die Frauen versammelten sich bei Zeynep und sie erklärte ihnen den Koran und vermittelte ihnen Islamwissen. Es war gegen Lebensende des Propheten Gottes, als die noch kleine Zeynep zum Großvater kam und von einem Traum erzählte. O Prophet Gottes, gestern habe ich von einem schweren Sturm geträumt, der die ganze Welt in Dunkelheit hüllte, und ich wurde von diesem Sturm hin und her geworfen. Da suchte ich bei einem großen Baum Schutz und hielt mich an einem Ast fest. Aber der Sturm riss diesen Baum mit den Wurzeln aus und ich fiel zu Boden. Ich suchte bei einem anderen Ast dieses Baumes Schutz, aber auch dieser Ast zerbrach. Dann hielt ich mich an einem dritten Ast fest, auch dieser wurde von dem Sturm zerbrochen. Ich suchte Schutz bei zwei Ästen, die miteinander verwachsen waren, und diese brachen auch plötzlich entzwei, und da bin ich aufgewacht. Der Prophet weinte lange und heftig, nachdem Zeynep ihm diesen Traum erzählt hat. Dann sagte er: Der Baum, bei dem du als erstes Schutz gesucht hast, ist dein Großvater, der bald die Welt verlässt. Die beiden nächsten Äste waren deine Mutter und dein Vater, welche ebenso sterben, und die beiden darauf folgenden Zweige waren deine beiden Brüder, Hassan und Hussein, a.s., wegen deren Leiden die Welt verfinstert wird.
Nach dem Verscheiden des Propheten Gottes, Salawatullah alai, begann ein schwerer und kummervoller Abschnitt im Leben von Zeynep. Doch sie hatte keine Angst vor den Schwierigkeiten und war standhaft. Als ihre Mutter Fatime das Recht Ali alai salam auf die Nachfolgerschaft des Propheten und ihr Eigentumsrecht auf Fadak verteidigte, war Zeynep an ihrer Seite. Sie war damals nur 4 Jahre alt. Zeynep hat später über diese Ereignisse berichtet. Sie wird daher auch Muhaddisse, Kennerin von Überlieferungen, genannt. Fatime Zahra hat ihren erhabenen Vater, den Propheten, nur einige Monate überlebt. So konnte Zeynep nur 5 Jahre die Liebe ihrer Mutter erfahren. Diese 5 Jahre waren angefüllt mit schönen und bitteren Erinnerungen und haben Zeynep auf die Fortsetzung ihres Weges und größere Probleme vorbereitet. Zeynep hat ihre Mutter Fatime alayha salam nach dem Verlust des Propheten Gottes nicht mehr fröhlich gesehen. Fatime Zahra hat den Verlust ihres Vaters, des Propheten Mohammed, der sie immer unterstützt hatte, so sehr beweint, dass sie zu denen gezählt wird, die in der Geschichte wegen ihrer Tränen bekannt wurden, wie die Propheten Adam, Jakob, Josef und Imam Sajjad alaihi salam. Zeynep ist in diesen wenigen Monaten, die ihre Mutter nach dem Tode des Propheten noch lebte, nicht von ihrer Seite gewichen. Sie hatte den Tod des Großvaters und die endlose Trauer ihrer Mutter erlebt und wurde Zeuge, wie das Volk dem Prophetenhaus das Recht auf die Lenkung der Muslimgemeinschaft verwehrte. Sie übte sich in Geduld und zog ihre Lehren aus dem Geschehen, und so wurde sie vorbereitet auf ein hoch größeres Leid, das sie erwartete. Aus der Rede ihrer Mutter Fatime Zahra alaihi salam in der Prophetenmoschee und den zahlreichen Ansprachen ihres Vaters Ali alaihi salam lernte sie den Widerstand gegenüber dem Unrecht, so dass sie ihre später im Palast des Ibn Ziyad und des Yazid in Kufa, Irak, und in Scham, altes Syrien, mutig und klar, deren Unrecht und Verbrechen aufdecken und den Islam und das Recht des Prophetenhauses auf die Führung der Muslime verteidigen konnte. Nachdem Fatime Zahra alaiha salam den Märtyrertod fand, erlebte Zainab viel Leid. Einer der Gründe war, dass man ihrem Vater Ali alaihi salam das Recht auf die Nachfolgerschaft des Propheten verwehrte. Zainab hatte zwar schon als kleines Mädchen ihre liebevolle Mutter verloren, aber sie war in der Schule des Propheten Salawatullah alaihi und Fatimas und Alis aufgewachsen und deshalb hegte sie nicht einen Augenblick Zweifel an ihrem Ziel und ihrem Weg. Ali hat Zainab wegen ihrer Reinheit und Gottesfürchtigkeit und ihrer hohen Moral gelobt. Er hat Hassan und Hussein gesagt, dass sie nie ihre Schwester alleine lassen sollen. Zainab war ins Heiratsalter gekommen. Abdullah, der Sohn des Jafar Tayyar und Neffe Alis alaihi salam, hielt um ihre Hand an. Ali willigte ein, denn Abdullah war ein rechtschaffener, gläubiger junger Mann. Sie einigten sich auf eine Morgengabe in dem bescheidenen Maße wie die Morgengabe, die Ali der Mutter Zainabs, Fatime Zahra alaiha salam, gegeben hatte. Während der Vermählung stellte Ali eine Bedingung und sagte zu Abdullah, dass er Zainab niemals daran hindern sollte, falls sie mit Hussein eine Reise antreten wolle. Abdullah willige in dieser Heiratsbedingung ein. Ali hatte diese Bedingung gestellt, weil Zainab ihren Bruder Hussein sehr liebte. Der Gemahl von Zainab war wohlhabend, aber Zainab strebte nicht nach einem luxuriösen Leben, sondern ihr war es wichtig, den Bedürftigen zu helfen, also führte sie lieber ein bescheidenes Leben. Auch Abdullah ibn Jafar war für seine Großzügigkeit und seine Hilfen an die Armen bekannt. Aus ihrer Ehe gingen 3 Söhne und 2 Töchter hervor. Im nächsten Teil werden Sie noch mehr über Zainab al-Kubra erfahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
موسیقی